ARD Sounds.
Ein Instagram-Post der Tagesschau zu Protesten im Iran. Darunter hunderte Kommentare, so weit, so normal. Nur alle haben fast den identischen Wortlaut und alle sind innerhalb von wenigen Minuten aufgeploppt. Ist das noch Zufall oder schon gezielte Meinungsmache? Millionen solcher Kommentare haben sich Journalistinnen und Journalisten von verschiedenen europäischen Medien genauer angeschaut. Und sie wollten herausfinden, wer versucht, auf die Social-Media-Debatte um den Iran-Krieg und die Proteste im Iran Einfluss zu nehmen. Eva Wackenreuther ist Faktencheckerin beim ORF und hat diese Recherche koordiniert. In dieser 11KM-Folge erzählt Eva, wie schwierig es ist, Kommentare sogenannter Bots von Kommentaren von echten Menschen zu unterscheiden. Und warum die Plattformen so wenig dagegen tun. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Kevin Ebert und heute ist Freitag, der 10. Juli. Hi Eva, schön, dass du da bist.
Hallo Kevin.
Eva, ihr habt euch angeschaut, wie Debatten in Kommentarspalten von Social-Media-Posts anscheinend gelenkt werden. Was war denn der Anstoß eurer Recherche?
Uns sind Postings zum Thema Iran aufgefallen. Und uns ist da ins Auge gestochen, dass es ganz viele Kommentare gibt, die wirklich ganz wortgleich und teilweise auch sekundengleich hinterlassen wurden. Wirklich so im Akkord. Es hat auch meistens Postings betroffen, die irgendwie das Thema Iran aufgreifen.
Die wochenlang andauernden Proteste im Iran haben die Machthaber mit so viel Brutalität niedergeschlagen, dass es zumindest im Moment still zu sein scheint auf den Straßen im Land. War es das jetzt? Das fragen wir Reza Pahlavi, den Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Er lebt im Exil in den USA und gilt einigen jetzt als Hoffnungsträger.
Da gab es beispielsweise einen Beitrag der Tagesschau auf Instagram. Da ging es um ein Interview von Reza Pahlavi.
Wir sind zum ersten Mal seit Jahren in einem vollständigen Krieg gegen das Regime, das seinen eigenen Bürgern den Krieg erklärt hat.
Und in der Kommentarspalte darunter, unter diesem Posting, hat es dann sowas geheißen wie: Hoffentlich wird jeder Demonstrant im Iran hart bestraft. Der Iran bleibt islamisch und ihr werdet nichts dagegen tun können. Oder dieser Clown ist eine Marionette von Israel oder befreit den Iran vom Zionismus. Also ziemlich harte Kommentare. So ähnliche Kommentare hat es dann auch bei ZDF heute gegeben. Da heißt es dann zum Beispiel: Ja zur Freiheit vom Zionismus, Khamenei auf die Eins. Und es hat sogar Kommentare gegeben, die waren nicht nur ähnlich zwischen zum Beispiel Tagesschau und ZDF heute, es hat sogar welche gegeben, die waren wirklich identisch. Da gab es beispielsweise diesen Kommentar bei der Tagesschau, da ging es um die Rückholung deutscher Touristen aus dem Kriegsgebiet im Nahen Osten. Und unter diesem Beitrag hat es dann geheißen: Der Westen führt keinen Krieg gegen den Iran, sondern gegen Muslime auf der ganzen Welt. Der Hass gegen Muslime ist ihr Antrieb, unsere Frauen zu vergewaltigen und unsere Kinder zu töten. Muslime, wehrt euch mit allen Mitteln, egal wo auf der Welt ihr seid, rächt unsere Geschwister in den muslimischen Ländern, habt kein Mitleid, so wie die Zionisten kein Mitleid mit uns Muslimen haben. Und der war wirklich identisch bei der Tagesschau und bei ZDF heute. Und da haben wir uns dann gedacht, da wollen wir genauer hinschauen.
Das ist krass, weil dieser Kommentar ist ja nicht nur ein kurzer Satz, sondern der ist recht lang und vollgepackt mit sehr spezifischen Verschwörungsnarrativen. Was war denn eure erste Vermutung?
Wir haben dann natürlich sofort an Bots gedacht, also automatisierte Accounts, die da auf Kommando von irgendwem Kommentare hinterlassen. Und da wollten wir uns genauer anschauen, wo die denn herkommen.
Wie genau seid ihr da vorgegangen, um das zu überprüfen?
Zuerst haben wir ein eigenes Programm entwickelt und das gruppiert Kommentare danach, wenn sie zum Beispiel zeitlich oder inhaltlich ähnlich sind. Also wenn zum Beispiel ein Account hunderte Postings zum genau selben Zeitpunkt absetzt oder wenn Account A immer gemeinsam mit Account B auftritt, dann schlägt das bei unserem Programm aus. Wir haben uns da vor allem auf Instagram umgesehen. Das ist einfach auch die Plattform, wo viele Medien groß sind und wo wir diese ganzen Bots auch als interessant empfunden haben. Und dann haben wir uns gedacht, Naja, wenn das bei unserer Kommentarspalte so ist, dann ist das vielleicht auch in anderen Kommentarspalten so und haben verschiedene europäische Medien kontaktiert, ob sie denn da vielleicht mitmachen wollen und haben dann mit 9 verschiedenen europäischen Medien insgesamt 17 Millionen Kommentare eben mit diesem Programm quasi durchgerecht und geschaut, was bleibt denn da hängen.
Was habt ihr dann mit diesen Ergebnissen gemacht?
In einem zweiten Schritt haben wir dann eben diese Kommentare ein wenig genauer unter die Lupe genommen, weil nur weil jemand koordiniert und gemeinsam mit jemandem auftritt, so wie das unser Programm erkannt hat, heißt das nicht zwingend, dass er ein Bot ist. Und was dieses Programm dann gefunden hat, sind Netzwerke. Und da gibt es 2 Arten, ganz grob gesprochen, von Netzwerk. Also die eine Möglichkeit ist, der Account ist völlig fake. Jemand hat ihn gemietet, gekauft, nur dafür erstellt und der pusht dann halt, was auch immer man ihm sagt, dass er sagen soll. Die Möglichkeit 2 ist, dass Leute auf organische, natürliche Weise miteinander auftreten. Also, dass zum Beispiel jemand eine Social-Media-Kampagne einfach nur verfolgt. Das kann zum Beispiel sein, weil Leute sich ganz ehrlich über ein großes Weltereignis aufregen oder sich dafür interessieren. Dann gibt es natürlich zu dem Thema sehr viele ähnliche Postings, weil das natürlich viele Menschen auch echt gemeinsam mit ihrem Freundeskreis irgendwie aufregt. Und in unserem Fall war das so, dass das viele Kommentare waren, die zwar von echten Menschen waren, aber die oft sehr, sehr, sehr ähnlich formuliert waren. Und dann haben wir ein bisschen nachgeschaut und es gibt eigene Chatgruppen und eigene Webseiten, die einem so Vorlagen bieten. Also da steht dann zum Beispiel, hier kannst du folgenden Text kopieren und auf Twitter posten. Hier kannst du folgende E-Mail an deinen lokalen Politiker schicken. Oder eben auch, hier sind ein paar Vorlagen für Instagram, mit denen du Kommentarspalten von Medien fluten kannst.
Es kennen ja viele Redaktionen, ne, dass sie, wenn sie einen kritischen Beitrag veröffentlichen, dass der dann beispielsweise in irgendeiner Chatgruppe landet und damit einhergehend auch eine Art Aufruf in dieser Chatgruppe, die Kommentarspalten dann zu fluten, um eben wie orchestriert da für Stimmung zu sorgen. Und ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, das dann wirklich zu unterscheiden von tatsächlichen Bots, also wirklich Fakes.
Diese 2 Arten von inauthentischem Verhalten in Kommentarspalten, die vermischen sich auch ganz oft.
The tactic though is that when you have a highly automated network of bots, as we want to call them, generally speaking, they blend in into this broader community.
Das sagt auch Alberto Vitarelli. Er ist Desinformationsforscher an der Universität in Toronto und er hat sich schon vor Jahren mit iranischen Netzwerken beschäftigt.
It's hard to separate them from what we see coming from the actual organic community.
Der erklärt, dass es total schwierig ist, das auseinanderzuhalten und auch, dass das aufeinander aufbaut, also dass sich das gegenseitig nochmal anpusht.
Okay, also das ist ja gar nicht so einfach, das dann wirklich zu unterscheiden. Lass uns auf diese wirklichen Bot-Netzwerke blicken. Wie haben die sich verraten?
Als wir uns die Kommentare genauer angeschaut haben, sind uns neben ein paar anderen Netzwerken vor allem 2 wichtige Gruppen ins Auge gesprungen und beide haben mit dem Iran zu tun. Einmal gibt es da ein Netzwerk an Bots, die haben inhaltlich das Regime unterstützt. Und die andere Gruppe hat eher Botschaften der Protestbewegung gegen das Regime verbreitet. Die haben zwar auch teilweise ganz ähnliche Botschaften verbreitet, aber eben nicht so krass. Da haben wir keinen Beweis dafür gefunden, dass da viele Bots dabei gewesen wären. Bei diesen Pro-Regime-Bot-Accounts war es in Anführungszeichen ein wenig einfacher, weil die haben innerhalb von ganz kurzer Zeit wortgleich denselben Kommentar hinterlassen. Die haben da zum Beispiel geschrieben, hoffentlich wird jeder Demonstrant im Iran hart bestraft. Der Iran bleibt islamisch und ihr werdet nichts dagegen tun können. Das ist was ein echter Mensch einfach nicht leisten kann, dass er 1000 Kommentare in einer Sekunde hinterlässt oder dass er gleichzeitig in Kommentarspalte A und Kommentarspalte B aktiv ist.
Ja.
Oder auch wenn man auch die Bios von denen aufruft, dann haben schon viele so einen eher nicht zusammenhängenden Auftritt. Also die sind da in verschiedensten Sprachen unterwegs und wirken einfach rundherum nicht wie ein echter Mensch. Mhm.
Das sind so ganz wichtige Erkennungszeichen, dass es sich um Bots handelt.
Genau. Bei den Bots gab es innerhalb von Sekunden wirklich identische Aktivität. Bei den aktivistischen Botschaften haben wir das so nicht gesehen. Natürlich können wir jetzt nicht ausschließen, dass irgendwo auch dort Bots waren, aber ganz grundsätzlich war dieser Vernetzungsgrad bei denen schon ein ganz anderer. Also die sind nicht so im Schwarm ausgerückt, wie das bei den Bots der Fall war. Die hatten nicht so ganz identische Formulierungen, nicht ganz so übereinstimmende Posting-Zeitpunkte und überhaupt generell einfach ein natürlicheres Auftreten. Wir haben uns auch einige von den Accounts angesehen und die Profile sind einfach viel natürlicher. Also da sieht man gleichbleibende Hobbys und Interessen oder einen ähnlichen Stil bei den Fotos und den Captions und wie sie auch mit anderen Leuten natürlicher interagieren. Trotzdem hat es da Anzeichen für Koordination gegeben. Zum Beispiel gibt es da den Hashtag Digital Blackout Iran, mit dem man so ein bisschen auf die Internetsperren im Iran aufmerksam machen wollte. Und dieser Hashtag hatte einen kleinen, aber verräterischen Fehler. Und zwar haben sie das große I im Iran wie ein kleines L geschrieben. Und das kommt dann zum Beispiel, so vermuten wir, zustande, weil jemand halt einfach copy-paste einen Kommentar von woanders übernommen hat und nicht, weil er es eben selbst getippt hat, weil er selbst gerade sich gedacht hat, das schreibe ich da jetzt mal in die Spalte.
Okay, ich fasse das mal zusammen. Bei den Pro-Regime-Kommentaren, da seid ihr euch relativ sicher, dass auch Bots eingesetzt werden. Bei den regimekritischen Kommentaren ist es schwieriger, das zu bestimmen. Da geht ihr von orchestrierten Kampagnen aus, aber wahrscheinlich von echten Accounts.
Ganz genau.
Okay. Wenn wir jetzt auf diese Bot-Netzwerke blicken, was sind so Möglichkeiten in der Recherche zu sagen, das sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Bots und keine orchestrierten echten Menschen?
Wir haben da einmal in einer früheren Recherche einen Trick angewendet, weil wir können ja nicht immer so ein Programm entwickeln für alles. Und dann sind wir in einem ersten Schritt auch mal auf Kommentare draufgegangen, die uns irgendwie komisch vorgekommen sind und haben uns diese Accounts angeschaut und haben uns angeschaut, wo posten denn diese Accounts sonst noch so. Dafür haben wir Google-Suchoperatoren verwendet, weil nämlich Instagram selbst die Suche nach sowas eigentlich ziemlich erschwert und haben uns über diese Suchoperatoren nach öffentlichen Postings von diesen Accounts umgesehen. Und da ist uns aufgefallen, dass diese Accounts, die bei uns zum Beispiel in der Kommentarspalte aktiv waren, auch in der Kommentarspalte von zum Beispiel einem Restaurant eine positive Bewertung hinterlassen haben. Okay. Oder von Hotels, von Schuhläden. Und interessanterweise, wenn da A, B und C bei uns kommentiert hat, dann hat auch immer A, B und C dieses Restaurant gut gefunden und A, B und C haben auch außerdem diesen Yachtservice toll gefunden und A, B und C würden dir auch auf jeden Fall diese Schuhe empfehlen. Da haben wir uns natürlich dann gefragt, wer steckt da dahinter? Bei dem Restaurant, das die positive Bewertung bekommen hat, da haben wir dann dort angerufen und gefragt, hey, habt ihr da eventuell Bot-Kommentare gekauft? Und manche von denen haben das zugegeben.
Ganz normaler Anruf, ja.
Ja, eher unvermittelter Anruf, aber er zeigt dann ein System, das da dahinter steckt, das ganz interessant ist. Und zwar kann ich mir einen Bot im Prinzip leihen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, eine bestimmte Botschaft in die Welt zu posaunen, dann muss nicht ich jetzt persönlich selbst mir hunderte von Fake-Accounts zulegen und die erstmal aufsetzen und bespielen und vielleicht ein bisschen warten, damit sie ein bisschen authentischer aussehen, sondern ich kann mir die quasi mieten. Also es ist wie so ein Mietservice, wo ich diese ganze dafür erforderliche Infrastruktur mir kurz ausleihe, in die Kommentarspalte von wem losschicke, ihnen so grob sage, was sie sagen sollen. Also teilweise können die das auch anpassen. Ich muss nicht alles selbst vorschreiben, sondern ich sage, das ist die grobe Botschaft mit KI. Du schaffst da 10 Varianten davon zu schreiben, damit das nicht zu auffällig ist. Und genau diese Botwolke, die ich losschicke, kauft sich wer andere oder leiht sich wer andere auch zu einem gleichen Zeitpunkt.
Das heißt, der gleiche Bot, der unter einem politischen Post Stimmung macht, bewertet woanders einen Schuh gut.
Genau, das kann zum Beispiel passieren.
Okay, das ist ja abgefahren. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Wie teuer ist es eigentlich, so Bots zu kaufen?
Wir haben bei einer früheren Recherche uns mal so ein bisschen durch die Angebote durchgeblättert. Und man muss schon sagen, das ist extrem günstig. Also für so circa 500 Kommentare ist man mit rund $35 mit dabei. Und wenn man sich jetzt überlegt, was man mit 500 Kommentaren an Wirkung erzeugen kann und wie wenig Aufwand und wie wenig Risiko das auch alles ist, dann ist das ein ziemlich gutes Geschäft.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Iran blicken, also die aktuelle Recherche. Was glaubst du, wer steckt denn jetzt hinter den Bots zum Iran? Wer hat die gekauft?
Ganz einfach gesagt, das weiß ich nicht. Also das ist wirklich extrem schwierig, sowas wirklich zu belegen und zu beweisen. Mhm. Das ist ein Problem, das bei all diesen Kommentaren immer ein ganz riesiges Problem ist. Wir können nur mutmaßen, und da gibt es auch Experten, mit denen wir gesprochen haben, die dann eben betonen, dass die Botschaften, die wir da so in unseren Kommentaren gesehen haben, ganz ähnlich sind mit Botschaften, die zumindest dem iranischen Regime, ich sag mal, helfen würden. Und einer, der das iranische Regime sehr gut kennt, ist Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres. Der befasst sich schon lange mit dem Iran und dem Nahen Osten und auch mit der Sicherheitslage dort. Und der sagt, dass solche Netzwerke immer wieder gerade auch fürs Ausland aufgestellt werden.
Zum einen, um die zunehmende Popularität der Pahlavi-Anhänger einzudämmen oder denen ein Gegenargument zu bringen.
Das heißt, da geht es um Meinungsbeeinflussung über Social Media.
Ja, ganz genau. Also das Ziel ist immer mit solchen Aktivitäten, irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen. Und da gab es früher eben Wege wie Zeitungen, Staatsfernsehen, gibt es auch heute noch.
Wir haben jetzt bei diesem Konflikt eben deutlich gesehen, dass schon eine neue Dimension erreicht worden ist im Bereich der Online-Agitation, die es so bisher noch nicht gab.
Aber Social Media ist da natürlich jetzt eigentlich der ideale Weg und deswegen auch sehr attraktiv und auch einfach sehr effektiv, weil man mit einem Klick unter Umständen sehr viele Leute erreicht und vielleicht auch über den Iran hinweg, vor allem auch hierzulande.
Man hat es auf dem Handy überall, das wirkt oft besser als das Hauptabendprogramm vieler Fernsehstationen. Das kann man auch auf YouTube stellen, man kann dort die Debatte sozusagen weiterführen und dort den Krieg der Argumente weiter tun. Es geht aber vor allem um die Deutungshoheit, um was für einen Konflikt es sich handelt.
Das heißt, ihr könnt euch sehr gut vorstellen, dass das iranische Regime hinter diesen Bot-Netzwerken steckt. Ihr könnt es aber nicht belegen, man weiß es nicht genau. Habt ihr trotzdem die Regierung des Irans mit euren Recherchen konfrontiert, da mal nachgefragt?
Nein, haben wir nicht. Das ist total schwierig. Und wir wissen ja gar nicht genau, wer dahinter steckt, den man da überhaupt konfrontieren könnte. Das ist oft das Problem bei solchen Einflusskampagnen. Bei den Aktivisten ist es ähnlich. Die sind ja keine uniforme Masse, die streng organisiert ist und irgendwie einen Sprecher hätte, den man konfrontieren könnte.
Dieses Vorgehen mit diesen Bot-Netzwerken, das scheint also ganz gut zur bisherigen Strategie des iranischen Regimes zu passen, weil es wie eine Weiterentwicklung wirkt, ne? Statt Propaganda im Staatsfernsehen, jetzt halt auf Social Media. Aber welche Botschaften sollen damit genau verbreitet werden?
Es gibt da ein Wort, das immer wieder fällt, das ist FIMI. Das steht für Foreign Intelligence Manipulation Interference, also eigentlich staatlich organisierte Desinfokampagnen. Und diese Aktivitäten, die zielen auf die öffentliche Meinung ab. Die will man manipulieren. Und eine Erzählung, die da immer wieder kommt von iranischer Seite.
Man versucht sich von iranischer Seite als Staat, als seriösen Staat, der von ausländischen Mächten völkerrechtswidrig angegriffen worden ist, darzustellen.
Die erwähnt auch Walter Posch.
Auch von Gruppen oder Einzelpersonen, die eigentlich mit dem Regime als solchem wenig zu tun haben wollen oder anfangen können. Also man nimmt dieses beste, dieses stärkste Argument, das man hat.
Weil das natürlich auch das Argument ist, mit dem man aktuell gerade Sympathie bekommt.
Und funktioniert das dann auch?
Ganz grundsätzlich ist es schwierig zu messen, wie gut FIMI oder ganz allgemein sowas wirkt. Weil wenn man jetzt Leute fragen würde und auch wenn sie ehrlich antworten würden, dann wissen die Leute ja selbst nicht so genau, welches Schnipsel, welchen Kommentar, den sie gerade irgendwo gelesen haben, ihre Meinung jetzt zustande gebracht hat. Mhm. Also wir sind uns ja dieser Wirkungen selbst nicht bewusst. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie ich zu meinem Weltbild genau gekommen bin und zu wie vielen Prozentteilen sich das aus einem Artikel, den ich vor 3 Jahren und einem Kommentar, den ich vor 2 Jahren gelesen habe, irgendwie zusammensetzt.
Ja.
Also das konkret zu messen ist total schwer.
Anybody conclusively telling that people are being influenced in a certain direction because an influence operation happened, they do not have the evidence on that, unfortunately.
Und diese schwere Messbarkeit, die führt auch Alberto Fittarelli an. Der ist Desinformationsforscher.
Even the operators probably don't know how much they're actually influencing people.
Und der sagt, dass das auch die Betreiber dieser Desinformationskampagnen oft selbst nicht so genau wissen. Aber wir wissen natürlich, wie wir alle psychologisch funktionieren. Wir sind ja alle so Gruppentiere, die sich ganz gerne Mehrheiten anschließen. Und uns ist es schon immer unangenehm, wenn wir die Einzigen sind, die irgendwo eine Außenseiterposition vertreten. Und wenn jetzt etwas ganz neu ist, zum Beispiel so ein Breaking-News-Ereignis wie der Krieg im Iran, da haben wir vielleicht noch nicht so eine lange, gefestigte Meinung wie zu anderen Themen, die uns schon viel länger beschäftigen. Das heißt, da kann es besonders effektiv sein und wir schauen erstmal um, wie reagieren denn die anderen. Und wenn wir dann vielleicht auch zusätzlich nicht mal bemerken, dass das ein Bot ist, sondern einfach glauben, alle anderen denken A, dann schließen wir uns vielleicht eher A an.
Und genau da, sagst du, setzen diese massenhaften Bots an, dass die da das erste Bild versuchen zu kippen.
Ja, genau. Und andererseits sind auch solche zum Beispiel Medienkommentarspalten auch das ideale Ziel. Weil man muss nicht selbst um Aufmerksamkeit kämpfen in dieser quasi Aufmerksamkeitsökonomie, sondern die großen Postings von den großen Medien, die haben schon Aufmerksamkeit auf das Thema. Das heißt, man hängt sich da im Prinzip nur noch so als Beiwerk mittendran und hat erstens weniger Aufwand damit und zweitens kann man auch ein bisschen deren Glaubwürdigkeit abschöpfen.
Du hast ja gesagt, ihr habt vor allem Instagram untersucht. Wie gehen denn Instagram bzw. Meta mit diesen Bots in ihren Kommentaren um?
Also einerseits muss man natürlich sagen, solche Bots zu erkennen, das ist viel Aufwand, sieht man auch an unserer Recherche. Andererseits, wir haben da mit einem ganz groben Fischernetz gefischt und nur die Kommentare da quasi rausgeholt, die quasi sekundengleich oder wortidentisch ihre Botschaften hinterlassen haben. Und da glaube ich, Meta hätte mit ihren ausgeklügelten Algorithmen wohl die Möglichkeit, da viel mehr gegen diese Bots zu tun. Aber da scheint es auch einfach ein bisschen an dem Willen daran zu fehlen. Weil ganz allgemein muss man halt schon auch sagen, viel Traffic zu haben, ist Teil des Geschäftsmodells von Meta. Und es gibt zum Beispiel einen internen Bericht von Meta zum Umsatz von 2024 und da geht daraus hervor, dass 10% des Umsatzes mit Scams zum Beispiel gemacht worden sind. Also jetzt nicht nur Bot-Kommentare, sondern auch andere betrügerische Dinge. 10%? Aber das zeigt so, ja, 10%.
Okay. Also schon substanzieller Anteil.
Schon viel, genau.
Und woher habt ihr diese Informationen genau? Du hast einen Bericht erwähnt, also wurde das geleakt irgendwie?
Ja, genau, das war ein interner Bericht von Meta und der ist an die Öffentlichkeit geraten, beziehungsweise genauer an eine Nachrichtenagentur. Die Nachrichtenagentur Reuters hat diesen Bericht eingesehen und darüber berichtet und daher wissen auch wir davon. Und daran sieht man schon auch, dass das ein Teil des Geschäftsmodells ist und dass sich dieses wirtschaftliche Interesse da im Widerspruch steht, eben zu diesen Nutzungsbedingungen, die das ja eigentlich verbieten würde.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber die Nutzungsbedingungen sagen doch grundsätzlich, dass Bots nicht erlaubt sind auf den Plattformen, oder?
Ja, das ist eigentlich gegen die Nutzungsbedingungen. Wir haben aber trotzdem welche gefunden.
Okay, habt ihr Meta damit mal konfrontiert oder da mal nachgefragt?
Wir haben bei Meta nachgefragt und von unseren Ergebnissen erzählt, aber wir haben da leider nichts zurückgehört. Auf die Recherche von Reuters hat Meta damals entgegnet, dass die geleakten Zahlen nur eine grobe Schätzung seien und in Wahrheit viel geringer. Meta schreibt, sie würden aktiv gegen Betrug auf ihren Plattformen vorgehen.
Ihr habt ja jetzt vor allem auf öffentlich-rechtliche Angebote geblickt und da muss man ja sagen, dass die Kanäle in der Regel und die Formate Community Manager und Managerinnen haben, also Leute, die sich wirklich dezidiert um die Kommentarspalten kümmern. Ich kenne es selber auch. Ich habe auch mal als Community Manager gearbeitet vor einer langen Zeit beim Bayerischen Rundfunk. Und ich würde nicht sagen, dass ich der beste Community Manager der Welt war und bin, aber was ich schon gemerkt habe, ist, wenn da mal die Hütte brennt bei einem kritischen Beitrag oder so, dann ist es gar nicht so einfach, da sich noch auf jeden einzelnen Kommentar zu fokussieren, geschweige denn überhaupt erstmal zu checken, ist das echt oder ist das ein Bot? Also was glaubst du, was kann so eine Community-Moderation gegen Bots überhaupt ausrichten?
Da gibt's vielleicht zwei Stufen, die man beachten muss. Das erste ist ja, dass es so automatische Filter auch gibt in der Moderation. Also, dass man zum Beispiel bestimmte Slogans irgendwie automatisch wegfiltert. Mhm. Ich glaube, sowas ist schon relativ effektiv. Und dann muss man aber sagen, diese zweite Schicht, diese händische Moderation, die du auch gemacht hast, da wird das schon echt schwierig. Weil man kann ja jetzt nicht erwarten, dass jemand, der da nur drüber liest, nachschaut, ob derselbe Kommentar zufällig auch bei einem französischen Medium erschienen ist. Hm. Oder dass derselbe Kommentar vielleicht zur selben Sekunde unter einem anderen Tagesschau-Posting erschienen ist. Also vor allem, wenn die auch ein bisschen cleverer gemacht sind, dann wird das quasi echt unmöglich. Und wir wissen, dass es diese clevereren Bots auch noch gibt, weil man muss dazu sagen, dass diese Moderation von diesen Netzwerken auch bewusst wahrgenommen wird. Mhm. Also manche Anbieter liefern da gleich noch die Anleitung mit dazu, wie man am besten eben nicht automatisch weggefiltert wird. Also dass man zum Beispiel auch darauf achten soll, das ein bisschen zu variieren, und bieten das gleich inklusive in ihrem Servicepaket mit an. Das heißt, man trickst da schon auch absichtlich das Community Management ein wenig aus, und das ist dann natürlich schwierig für die.
Mhm. Also in der Masse ist das Community Management machtlos oder kann wenig machen?
Community Management macht da schon auch viel, aber eben nicht so viel, wie man machen müsste, um so einer riesigen Flut, wenn man wirklich mal im Fokus von so einer Kampagne ist, überhaupt machen kann. Und da sehe ich jetzt auch nicht den einzelnen Forenmanager nur in der Verantwortung, sondern da kommen, finde ich, aus meiner Sicht auch wieder die großen Plattformen mit ins Spiel, die ja auch schon die Existenz von so einem Account irgendwie einschränken könnten.
Hm. Und da kommt vor allem noch ein Dilemma ins Spiel, ne? Und zwar Kommentarspalten auf den einschlägigen Plattformen, die sollen ja eigentlich dem Austausch und auch der Meinungsfreiheit dienen. Und genau das, so verstehe ich dich, nutzen die Bots ja aus, indem sie eben die Diskussionen gezielt mit einer Flut von Kommentaren beeinflussen. Aber wenn man jetzt jeden verdächtigen Kommentar direkt löscht, greift man dann nicht auch in die Meinungsfreiheit ein?
Ja, das ist zumindest die Argumentation, die Big Tech, allen voran Mark Zuckerberg, gerne nennt. Das ist gerade so die Richtung, dass man sagt, hey, das ist doch Meinungsfreiheit, und das ist in vielen Punkten ja auch richtig. Man möchte ja jetzt nicht einfach jeden Kommentar weglöschen, den jemand anderer schon mal so ähnlich geschrieben hat, weil gibt ja auch genug legitime Gründe, warum Leute ähnliche Kommentare zueinander verfassen, die komplett echte Menschen sind und einfach nur ihre Meinung äußern wollen. Mhm. Aber da ist mein Eindruck, dass manchmal Big Tech dieses Meinungsfreiheitsding auch ein wenig als Vorwand benutzt. Mhm. Ganz allgemein, wenn es jetzt auch um so Bot-Kampagnen geht, dann stellt sich auch die Frage, wie fair das denn ist. Weil wenn wir jetzt unsere Demokratie als so ein Fußballspielfeld irgendwie sehen würden, dann kippt so eine Kampagne das ganze Spielfeld und der Ball rollt quasi immer in die eine Spielfeldrichtung, und es gewinnt dann vielleicht nicht mehr das beste Argument, sondern es gewinnt dann eben der, der mehr Geld und weniger moralische Skrupel hat.
Ja, das ist, glaube ich, ein Dilemma, das uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang begleiten wird. Ihr habt auf jeden Fall schon mal viel Licht ins Dunkel gebracht mit eurer Recherche. Vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast, Eva.
Danke für die Einladung.
Eva Wackenreuther ist Faktencheckerin beim ORF und zusammen mit den Faktenfindern der Tagesschau, dem Faktenfuchs des BR und weiteren europäischen öffentlich-rechtlichen Medien haben sie 17 Millionen Social-Media-Kommentare ausgewertet. Und am Montag blicken wir auf einen Nachbarn des Iran, die Türkei. Nächste Woche, da jährt sich der jüngste Putschversuch in der Türkei zum 10. Mal. Und für uns ist das Anlass, über den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu sprechen. Wie hat er sich vom Hoffnungsträger für die Türkei zum religiösen Autokraten entwickelt? Und welche Rolle hat der Putschversuch dabei gespielt? Autor dieser Folge ist Jonas Helm. Mitgearbeitet haben Niklas Münch und Nicole Dienemann. Produktion Jonas Teichmann, Emilian Grimm und Hanna Brünjes. Die Redaktionsleitung haben Yasemin Yüksel und Fumi Kolib. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist Kevin Ebert und wir hören uns am Montag wieder. An dieser Stelle habe ich noch einen Doku-Tipp für euch über ein Sportevent, das es so wirklich noch nie gab und das alle Regeln über Bord geworfen hat. Denn bei den ersten Enhanced Games war Doping ausdrücklich erwünscht. Gedopte Athleten sollten neue Weltrekorde im Laufen, Schwimmen und Gewichtheben aufstellen mit hohen Prämien. Die neue ARD-Dokumentation Enhanced, die Dopingspiele, hat mit dem deutschen Teilnehmer Marius Kusch über die Risiken von Doping gesprochen. Der ließ sich vorher sogar sein Sperma einfrieren. Und es geht auch darum, was Donald Trump mit dem Event zu tun hat. Enhanced, die Dopingspiele, jetzt in der ARD-Mediathek, und den Link, den packen wir euch in die Shownotes.